Radio 1. Nur für Erwachsene.
Jetzt, wie versprochen, ein gutes Buch. Geschrieben hat es einer, der schon sehr viele interessante Themen zu Büchern gemacht hat. Seien es Kühe, Schnecken, Raststätten, Weltuntergänge. Sogar eins über Scheiße hat er geschrieben. Ich glaube, es war sogar eines der ersten. Die Kulturgeschichte der Scheiße.
Man hat mich trotzdem danach noch weiterschreiben lassen.
Ja, genau. Ja, genau. Und über die Zunge zum Beispiel auch. Und mit seinem neuen Buch nimmt er uns jetzt mit zu Menschen, die über ihre bessere Hälfte sprechen. Damit ist allerdings nicht ein Mensch gemeint, der unverzichtbar an der Seite des anderen Menschen steht, sondern ein Instrument. Dafür hat er 23 ganz verschiedene Musikerinnen und Musiker eingeladen, von deren Beziehung zu ihrem Instrument zu sprechen. Meine bessere Hälfte, oder zu erzählen, meine bessere Hälfte heißt dann auch das Buch, das gerade bei Ullstein erschienen ist, und wir freuen uns mit ihm, ihn heute hier zu haben, nämlich Florian Werner und Bernadette Hengst, eine der Protagonistinnen dieses Buches. Herzlich willkommen.
Ja. Danke.
Einen wunderschönen guten Abend. Hallo.
Wir sind ja ein Radio und spielen Musik, die wir toll finden, und damit natürlich auch die diese Musik machen. Die Idee, ein Instrument zum Mittelpunkt des Erzählens einer von Musikern und Musikerinnen zu machen. Wo kam die bei dir?
Die verdanke ich natürlich einem Instrument. Wie sollte es anders sein? In der Tat meiner Bratsche. Ich weiß, es ist nicht wahnsinnig cool, sich zur Bratsche zu bekennen.
Es gibt sehr viele Witze.
Die können wir nachher alle noch in Ruhe erzählen. Aber ich kenne sie, glaube ich, auch zum großen Teil. Aber die spiele ich eben doch schon seit, ich glaube, über 40 Jahren.
Was? So lange?
Ja, und zwar immer das gleiche Instrument. Also, und es ist keine besonders schöne Bratsche. Und trotzdem begleitet sie mich eben doch schon beinahe mein ganzes Leben. Also länger als meine Frau, länger als meine besten Freunde. Das ist wirklich so eine Konstante in meinem Leben, aber eben auch eine ganz schön problematische Beziehung immer wieder. Ne? Also ich sag mal, eine Art Hassliebe.
Eine Art Hassliebe, ja. Davon erzählst du im Vorwort. Für Menschen, die selbst kein eigenes Instrument spielen, ist ja ein Instrument ein lebloser Gegenstand. Ne? Also wir haben vorhin auch drüber gesprochen mit Lias. Also es ist so faszinierend, dass eigentlich ein Gegenstand aus totem Material etwas zustande bringt, was Menschen bewegt, also sehr lebendig wird, einen Klang produziert und so weiter, der Menschen berührt. Was war jetzt so die Idee? Also du hast Menschen eingeladen, Musikerinnen und Musiker über ihre Instrumente zu sprechen. Waren die alle sofort bereit und haben gesagt, okay, ich erzähle dir aber lieber was aus meinem Leben? Oder ich meine, es ist ja immer auch eine Geschichte aus dem Leben derjenigen.
Ja, natürlich. Also das sagt wahnsinnig viel über das Leben der Menschen, wie sie zu ihrem Instrument stehen, eben zu ihrer besseren Hälfte. Also genau alle, die die Idee toll fanden, die sind jetzt auch dabei im Buch.
Gab es auch welche, die gesagt haben, was für eine absurde Idee?
Ja, da gab es durchaus auch sehr, sehr charmante Absagen, und nicht alle fanden es einleuchtend, aber doch erstaunlich viele. Eben Bernadette, die hier neben mir sitzt, Inga Humpe, Anne-Sophie Mutter, Balbina, Konsole von The Notwist, Matthew Herbert, Jochen Distelmeier, Frank Spielker. Also aus ganz vielen verschiedenen Genres, eben aus Klassik, Jazz, Pop, Rock, habe ich versucht, da Leute einzuladen, und die sprechen eben sehr, finde ich, anrührend, persönlich und aufschlussreich über die Beziehung zu ihrem Instrument.
Genau, du hast schon ein paar Namen genannt. Also Frank Spielker spricht über seine allererste Gitarre, glaube ich. Ne? Dann Anne-Sophie Mutter über ihre Stradivari, die niemand sonst berühren darf.
Genau, das ist eben das Faszinierende, dass die Beziehung so extrem unterschiedlich ist. Also diese Stradivari, Lord Dunraven von Anne-Sophie Mutter. Der Geigenbauer darf sie alle paar Jahre mal kurz anfassen, ne? Weil anders geht's ja nicht, die einzurichten. Und das nimmt sie aber, so wie sie es beschreibt, schon als eine Art Seitensprung oder so ein Flirt wahr, dem sie der Geige mal zugesteht. Aber dann muss sie aber schnell wieder in den Kasten. Und bei anderen Musikern, also gerade Schlagzeugern oder Pianisten, die ja sowieso jeden Abend an einem anderen Instrument spielen, ist das nicht so innig. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir, Bernadette, mit deiner Gitarre?
Also ich habe sehr viele verschiedene Gitarren gehabt in verschiedenen Ähren meines Lebens, und manchmal schaue ich die alten Gitarren an, die ich mal sehr geliebt habe und die dann so sehr verstaubt und nicht mehr spielbar in der Ecke stehen, und dann kriege ich doch schon so ein bisschen Herzschmerzen und denke, ich habe sie vernachlässigt. Also ich kenne das auch zu den Gitarren, oder auch ich habe ein Akkordeon lange gespielt, nachdem ich, also Klavier war mein erstes Instrument, und dann wollte ich unbedingt Akkordeon lernen, weil man das ja auch mit sich rumtragen kann, und das Akkordeon habe ich vor 10 Jahren meiner syrischen Freundin Suriana geliehen und seitdem nicht mehr angefasst. Jetzt habe ich das vor drei Wochen tatsächlich zurückgeholt und Und das war auch so ein bisschen wie so eine verlorene Tochter zurückholen.
Das ist wirklich verrückt. Weil du gerade von deinen Gitarren, die da einstauben, erzählst, Bernadette. Hinter uns sitzt der Obertonmeister, der eine doch größere Sammlung von Gitarren hat, die er hütet wie sein Augapfel. Und für die er sogar einen kleinen Schrein gebaut hat.
Hm, ne? So also, schlimm bin ich nicht.
Naja, also ein Schrein. Ein Schrein nicht, aber doch ein Schrank. Ein Schrank, sagt er. Ist schon ein Schrank. Okay, wie ist denn das? Manche nennen ja, geben ihren Instrumenten ja auch Namen.
Und nee, Namen habe ich meinen Instrumenten nie gegeben. Aber ich habe zum Beispiel ein Autogramm auf einer Gitarre von Little Richard. Also eigentlich hätte ich mein Klavier mitbringen müssen. Aber das konnte ich nicht mitnehmen. Wir haben bei Little Richard im Vorprogramm gespielt mit Die Braut haut ins Auge. Und dann bin ich zu ihm hingegangen mit meiner Gitarre. Und er hat mit dem Edding draufgeschrieben, God cares, Little Richard. Und die Jungs in Hamburg haben mich dafür so ein bisschen belächelt. Die fanden das uncool. Ich finde es immer noch sehr cool.
Ich finde es auch wahnsinnig.
Also die heißt jetzt Little Richard, das ist schon klar.
Okay, Florian, du hast jetzt gerade deine Brille aufgesetzt, weil du nachgucken wolltest, wer sein Instrument irgendwie genannt hat.
Ich habe gerade kurz überlegt, genau, es gibt auch einige, die ihren Instrumenten Namen geben. Genau. Also zum Beispiel Andreas Martin Hofmeier, ein Tuba-Spieler aus Bayern, bekannt geworden mit der Band La Brass Banda, ne, so eine bayerische Hip-Hop-Band, aber auch gleichzeitig Professor für Tuba am Mozarteum in Salzburg. Also ganz toller Musiker. Und der nennt seine Tuba Funny. Also gelernt hat er auf der Ursula, aber jetzt spielt er eine Funny. Und sagt dann auch, also er hat bewusst so einen altbayerischen Frauennamen gewählt. Das war hier beim Studium in Berlin, weil er sich so Heimweh hatte nach Bayern. Und dann die Fanny, die hat ihn dann irgendwie getragen.
Aber das ist interessant, ne? Also wie dann plötzlich so eine Rollendinger dann auch wirklich kommen, dass Frauen, die ihre Instrumente nach Männern nennen und umgekehrt.
Ne? Weiß ich nicht, ist das immer so?
Ich weiß es nicht, nein.
Ich hab ja meinen Instrumenten keinen Namen gegeben.
Aber es gibt, glaube ich,
ein Frauenname fände ich eigentlich auch ganz schick, weil natürlich die Gitarre hat ja einen eher weiblichen Körper, könnte man sagen. Also wenn ich der jetzt einen Namen gebe, dann würde sie auch einen Frauennamen kriegen wahrscheinlich.
Ah ja, okay.
Ja, und dann gibt es andere, zum Beispiel Steven Isserlis, Cellist, der spielt auch als Stradivari-Cello, das haben wir aber nicht gehört. Und er sagt explizit, er traut sich nicht so persönlich mit diesem Instrument zu werden. Also er würde das gerne bei einem Kosenamen nennen. Er gibt auch jeden Abend dem Cello einen Gute-Nacht-Kuss auf die Schnecke. Aber es ist dann doch ein sehr aristokratisches Instrument, so ein Stradivarius-Cello. Und deswegen, Spitzname geht gar nicht.
Ja, okay. Wir machen eine kleine Pause und hören Musik, und zwar von dir, Bernadette LaHengst. Und zwar, sie ist wie eine Utopie, und ich habe mich für dieses Lied entschieden, weil da der Klangkörper, über den wir dann auch noch ein bisschen intensiver reden, eine Rolle spielt, sprich ein Chor bzw. Mehrstimmigkeit. Aber erstmal hören wir, sie ist wie eine Utopie.
Die Straßen sind gepflastert mit den Fragen nach dem Sinn. Und auf dem Spiegel steht geschrieben, wo ist meine Jugend hin? Manchmal wünschte ich, dass der Palast zerfällt. Dann wäre endlich Platz für eine andere Welt. Und sie ist wie eine Utopie,
wie ein König,
die es noch gar nicht gibt.
Nur ein Königreich.
Sie kann sich selbst regieren und alle werden gleich. Geh einen Tag in ihren Schuhen durch die Dunkelheit. Die Schönheit der Revolte leuchtet in der Wirklichkeit. Ob Mann, ob Frau, ob non-binär, ob reich oder prekär, die Solidarität aller Geschlechter ist die Zärtlichkeit. Und sie ist wie eine Utopie.
Thank you.
andere Pläne der Freiheit auf der Spur. Und es riecht immer noch nach süßem Aufruhr, Mon Amour. Und sie ist wie eine Utopie,
wie eine Königin,
die es noch gar nicht gibt.
Nur eine Königin,
sie kann sich selbst regieren. Und sie ist wie eine Utopie,
wie eine Königin,
die es noch gar nicht gibt.
Nur eine Königin,
sie kann sich selbst regieren. Und alle werden
gleich. Bernadette LaHengst, sie ist wie eine Utopie, Album Visionäre Lehre, ne?
Genau.
Genau. Und Bernadette LaHengst ist bei uns gemeinsam mit Florian Werner, dem wir dieses schöne Buch zu verdanken haben, Meine bessere Hälfte, in dem Musikerinnen und Musiker über ihre Instrumente erzählen. Wir haben schon so ein paar Beispiele genannt. Du hast dich für den Klangkörper entschieden. Also das heißt...
Der Klangkörper, genau. Der eigene Klangkörper.
Der eigene Klangkörper.
Ich habe natürlich auch überlegt, kann es die Gitarre sein? Zu welchem Instrument habe ich die engste Beziehung? Aber ich habe mir schon öfter die Frage gestellt, wenn ich jetzt auf eine einsame Insel fahren würde, was würde ich mitnehmen? Und letztlich wären alle Instrumente gar nicht so wichtig, weil das Singen ist das erste Instrument, was ich gelernt habe oder was ich automatisch, intuitiv ausprobiert habe, weil die Stimme halt so mit dir verbunden ist. Da geht fast nichts dran vorbei, außer jemand verbietet einem das Singen. Bei uns in der Familie war das anders. Meine Mutter hat viel mit mir gesungen und ich habe anscheinend schon als Zweijährige ganze Strophen von Kinderliedern auswendig gekonnt. Keine Ahnung, es ist so in die Familiengeschichte übergegangen. Und deswegen habe ich mich für die Stimme entschieden, weil die mich tatsächlich bis jetzt ja noch begleitet und noch viele Jahre weiter.
Ja, wenn man den Klangkörper, also deinen Klangkörper, den du selber bedienst quasi, du gehst aber noch weiter, du kommst auch zu dem vierstimmigen Klangkörper, deswegen habe ich dieses Lied auch gespielt, weil dich der Chor, du leitest auch einen Chor, den Chor der Statistik, ist ein offener Chor, wie nennst du das, als Schwarmintelligenz, chorische Schwarmintelligenz begreifst. Was fasziniert dich daran?
Naja, das ist natürlich auch, ein Chor ist immer eine Gemeinschaft, ist auch ein Abbild der Gesellschaft. Also es schafft neue Gemeinschaften und ist auch ein bisschen wie in der Gesellschaft, dass die Stärkeren im besten Sinne von den, also die Schwächeren im besten Sinne von den stärkeren Stimmen mitgetragen werden. Also meine Chöre, ich gründe ja auch dauernd neue Chöre, nicht nur den Chor der Statistik in Berlin, sondern auch in anderen Städten und anderen Ländern und auch viel in Dörfern, in ländlichen Gebieten. Und da ich benenne mich als Bedingung, bedingungslose Chorleiterin. Bei mir gibt es keine Bedingungen außer der Lust am Singen. Und diese Niedrigschwelligkeit holt die Leute natürlich ganz anders ab. Eigentlich will jeder singen, jeder möchte sich gerne ausdrücken, aber die meisten behaupten von sich, sie könnten nicht singen. Mhm. Also ich behaupte immer das Gegenteil, also machen sie einfach mit. Und das setzt natürlich was frei und im besten Falle auch einen demokratischen Prozess.
Ja.
In einer Dorfgemeinschaft, aber auch in einer Stadtgemeinschaft, dass die dann auch miteinander singen und die Schwächen der anderen aushalten müssen. Weil bei mir gibt es jetzt nicht den großen Perfektionismus und es gibt keine Noten. Und auch die Meinungen der anderen aushalten, außer sie sind diskriminierend und rassistisch, das spielt bei mir auch eine große Rolle.
Mhm. Florian.
Ja, was mich an dem Buch selber sehr freut als Herausgeber ist, dass es immer wieder so Echos gibt zwischen den einzelnen Texten. Und da gibt es eben auch bei Bernadettes Text so ein schönes Echo mit Inga Humpe, die auch über ihre Stimme, wobei vor allem über ihre Solostimme natürlich schreibt. Da merkt man auch, ich habe einen relativ weit gefassten Instrumentenbegriff in dem Band.
Es gibt das Gehirn, es gibt den Sauerstoff.
Das Gehirn von Balbina, den Sauerstoff von Robin Hitchcock, das Pferd von Matthew Herbert. Ne? Also ich habe versucht, den Begriff Instrument, klar, Celli, Geigen, Gitarren gibt es, aber eben auch ganz andere Instrumente. Und dann gibt es eben so komische Korrespondenzen, wie bei Bernadette und Inga Humpe, die dann eben auch schreibt über das, dass man beim Singen eben gleichzeitig sich selber hört von innen und von außen und natürlich sich selber belauschen muss, aber auch immer hören, was die anderen machen. Und das ist sozusagen in anderen Worten nochmal ähnlich das, was Bernadette gerade beschrieben hat, ne? Dass eben auch im Musizieren eigentlich ein demokratischer, utopischer Impuls steckt, ne? weil es eben um Resonanzen geht, um Resonanzerfahrungen mit anderen Menschen.
Ja. Du hast ja eingangs gesagt, was du auch im Vorwort beschreibst, diese Hassliebe zu deiner Bratsche und dieses mitunter sich ja auch gequält fühlen durch das eigene Instrument, durch das Üben und so weiter und so fort. Ich fand auch diese Geschichte von Akita Kase, so berühmte Jazz-Pianistin, so unfassbar, die an den Klavierhocker
die erzählt, dass sie eben als dreijähriges Mädchen, da bekam sie einen kleinen Bruder und wurde dann von ihrer Mutter, immer wenn die Mutter einkaufen ging, am Klavierschemel festgebunden, damit sie den Kleinen nicht ärgert.
Ja.
Und dann, klar, wusste sie nicht recht, was anfangen mit ihrer Zeit und fing eben an zu spielen auf dem Klavier und hat dann gemerkt, eben, das ist meine Bestimmung, ne? Vielleicht, ich muss den Kleinen gar nicht ärgern, ich kann ja Klavier spielen. Und wurde dann eben eine große Jazz-Virtuosin und ja, das ist eine der
bizarren Geschichten, ja, genauso wie du Matthew Herbert auch erwähnt hast, also der bei eBay, glaube ich, ein Pferdegerippe gekauft hat, war das?
Genau, der hat ja sehr viele konzeptuelle Alben gemacht, über Schweine, über Musikclubs, über den menschlichen Körper und jetzt eben das letzte, A Horse, also ein Pferd, und da beschreibt er eben jetzt in diesem Band erstmal sehr ausführlich, wie er bei eBay plötzlich dieses Pferdeskelett sieht und das ist so angeordnet wie eine Partitur, also die Knochen sehen so ein bisschen aus wie Notenhälse und er versucht, die zu lesen, kauft dann natürlich dieses Pferdeskelett, holt es in sein Studio, es stinkt auch ziemlich nach Verwesung und dann fängt er eben an, auf diesen Knochen zu blasen, da Knochenflöten draus zu machen, aus Pferdehaut natürlich Trommeln zu bespannen, aus Schweifhaaren, Bögen für Streichinstrumente und dann ja, zeichnet so eine Geschichte der Musik nach, eigentlich anhand dieses toten Pferdes. Also auch da sieht man wieder, Instrument
ja, ist nicht mehr das Gleiche. Das ist wirklich faszinierend, also in diese Geschichten einzusteigen, weil man erfährt natürlich auch etwas über die Besitzerinnen und Besitzer dieser Instrumente, also ganz viel. Das ist wirklich ein richtig toller und interessanter Zugang. Wir hören gleich Peter Licht und wir weisen jetzt auch darauf hin, dass es ein Konzert geben wird, eine Buchpremiere am 15. Dezember. Im Delphi-Theater in Weißensee, in diesem wunderbaren alten Delphi-Theater, also nicht im Delphi-Kino hier, sondern im Delphi-Theater.
Genau, und da wird Peter Licht dabei sein, Balbina,
ja.
Mascha Corella und Frank Spilker von Die Sterne. Und wir werden uns natürlich unterhalten, es werden natürlich auch Instrumente auf der Bühne anwesend sein und ich vermute auch gespielt werden. Das wird, glaube ich, sehr schön.
Das wird ist naheliegend, ne?
Ja, genau. Ich würde das machen, wenn ich da wäre auf der Bühne und ich werde auch dabei sein, ja.
Sehr gut. Jetzt bräuchten wir doch noch den Bratscherwitz.
Den Bratscherwitz?
Ja. Spiel mal eine also Achtel. Ich habe jetzt Achtel geübt die ganze Zeit. Wie ist die Antwort? Der Bratscher sagt, ich hab jetzt die ganze Zeit Achtel geübt und sein Gegenüber sagt, spiel mal eine. Okay, du kannst auch noch...
Ja, danke. Soll ich mich revanchieren? Wie nennt man die Typen, die immer mit Musikern rumhängen? Bratscher, ja.
So, ja, genau. Ja, bevor wir jetzt gleich zu Peter Licht kommen, jetzt an dich noch die Frage, Bernadette, du hast in einer Woche, heute ist Dienstag, in einer Woche bist du wieder dran mit der Sendung, die du bei uns ja auch noch machst.
Genau.
Einmal im Monat. Weißt Dienstag. Du schon, was du da machst?
Jeden vierten Dienstag. Ja, es wird auf jeden Fall eine Herbstsendung werden über Vergänglichkeit und Depression und wie man da rauskommt. Also auch die Weltsituation,
sehr
wie
gut.
Man da vielleicht rauskommt. Mit guten Songs natürlich, die das von verschiedenen Seiten beleuchten.
Genau, die Vergänglichkeit, das ist auch ein Thema, was jetzt Peter Licht sehr schön in seinen Text bringt, der eine Sita sich in Indien gekauft hat und darüber sinniert. Also er hat dann die gekauft in einer Stadt der Toten, wo die Menschen hingehen, um zu sterben. Und der Tod und die Musik doch sehr viel miteinander auch zu tun haben.
Tote Material. In Varanasi hat er die gekauft. Also er beschreibt sehr schön in seinem Text, er kommt eben nach Indien, riesen Beatles-Fan in New Delhi. In einem Sitarladen ist dann ein Foto von den Beatles, wo sie genau in diesem Laden sitzen und Sitar spielen. Und er weiß, er muss jetzt auch eine kaufen, wird dann eben dieser Stadt der Toten fündig, schleppt sie dann durch Monsunregen und Brackwasser monatelang durch Indien und bringt sie eben zurück nach Deutschland, nach Köln und hoffentlich auch am 15.12. nach Berlin.
Genau.
Und singt dann eben über die Chancen auf dem Arbeitsmarkt.
Genau, und das hören wir jetzt. Es ist toll, dass ihr bei uns wart. Und wie gesagt, sehr zu empfehlen, das Buch Meine bessere Hälfte, erschienen bei Ullstein, knapp 20 Euro kostet es. Vielen Dank, Florian Werner, und vielen Dank, Bernadette Hengst.
Danke.
Und jetzt hören wir die Sita von Peter Licht mit dem sehr, sehr schönen Song Wir sind jung und wir machen uns Sorgen über unsere Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Dankeschön. Danke.